SRF 1.
Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Soldaten zu früh gefreut. Die kürzeren WKs haben in der Vernehmlassung keine Chance. Schweizer Banken und der EU-Markt. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf weibelt in Brüssel für die Banken. Die Opferbilanz steigt. Nach dem schweren Erdbeben auf den Philippinen werden über 70 Tote geborgen. Und 5 Jahre nach der Rettung der UBS die Warnung. Die Großbanken haben noch nicht alle Aufgaben gemacht, sagt Peter Siegenthaler, damals Chef der eidgenössischen Finanzverwaltung.
Die beiden Banken sind aus gewissen Geschäften ausgestiegen. Aber dass man jetzt sagen würde, diese Banken seien nicht mehr too big to fail, das muss man ganz klar verneinen.
Was UBS und CS noch tun sollten und ob der Staat die Banken nochmals retten müsste, das ist auch Thema im Tagesgespräch mit dem damaligen obersten Aufseher über die Schweizer Banken. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Yvonne Lambricker. Sie hat die Nachrichten.
2 statt 3 Wochen WK. Dies ist einer der Vorschläge des Bundesrates im Rahmen der geplanten Armeereform. Die großen Parteien lehnen diese Verkürzung aber unisono ab. Das zeigt eine Umfrage von Radio SRF bei SVP, SP, FDP und CVP. Alle Parteien argumentieren ähnlich. In nur 2 Wochen könnten Milizsoldaten kaum ausgebildet werden. Zudem fehle die Zeit für größere Übungen. Die Vernehmlassung zur geplanten Armeereform geht diese Woche zu Ende. Sie beinhaltet verschiedene Sparmaßnahmen und einen weiteren Abbau der Mannschaftsbestände. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat in Luxemburg mit dem EU-Binnenkommissar Michel Barnier gesprochen. Dabei ging es um die Revision der EU-Richtlinien für die Banken. Sie habe in diesem Gespräch auf Punkte hingewiesen, welche für Schweizer Finanzdienstleister wichtig seien, sagte Wittmer-Schlumpf nach dem Treffen. Nähere Angaben machte die Bundesrätin aber nicht. Die EU-Finanzmarktrichtlinien regeln unter anderem, unter welchen Bedingungen Banken im EU-Raum tätig sein dürfen. Die Schweizer Banken befürchten dabei eine Benachteiligung gegenüber Banken aus EU-Staaten. Der finnische Präsident Sauli Niinistö ist zu seinem 2-tägigen Staatsbesuch in der Schweiz eingetroffen. Empfangen wurde der Staatsgast auf dem Flughafen Zürich unter anderem von Bundespräsident Ueli Maurer und vom Zürcher Regierungspräsidenten Thomas Heiniger. Am Nachmittag wird Niinistö in Bern mit militärischen Ehren willkommen geheißen. Anschließend werden Bundespräsident Maurer und der finnische Präsident Reden in der Wandelhalle des Parlaments halten. Die geplante Hochspannungsleitung durch das GOMS im Kanton Wallis muss nur zum Teil neu beurteilt werden. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es geht dabei um die Frage, ob die Leitung in die Erde verlegt werden muss. Das Bundesverwaltungsgericht wollte ursprünglich die ganze 35 Kilometer lange Leitung neu prüfen lassen. Das sei unverhältnismäßig, sagt nun das Bundesgericht. Geprüft werden muss eine Erdverlegung daher nur für ein kurzes Teilstück, das durch einen regionalen Naturpark führt. Iran und die internationale Gemeinschaft haben in Genf neue Verhandlungen aufgenommen über das umstrittene iranische Atomprogramm. Der Westen sieht die Gespräche als erste Belastungsprobe für die Regierung des neuen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. Iran hat neue Vorschläge angekündigt. An den Verhandlungen sind die 5 UNO-Vetomächte China, Großbritannien, Frankreich, Russland und die USA sowie Deutschland beteiligt. Bei einem Anschlag in einer Moschee ist in Afghanistan ein einflussreicher Provinzgouverneur getötet worden. Laut einzelnen Nachrichtenagenturen kam mindestens eine weitere Person ums Leben. Der getötete Gouverneur der Provinz Logar im Süden Kabuls galt als Vertrauter von Präsident Karzai. Bei einem schweren Erdbeben auf den Philippinen sind mehr als 70 Menschen umgekommen. Das Beben habe die Stärke 7,1 erreicht, teilten die Behörden weiter mit. 57 der Todesopfer wurden nach Angaben der Polizei allein auf der Insel Bohol geborgen, wo das Epizentrum des Bebens lag. Die Insel Bohol ist bei Touristen beliebt und liegt rund 630 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila. Die verstärkte Mittelmeerpatrouille Italiens hat in der Nacht auf heute etwa 400 Migranten aufgegriffen. Ein erstes Schlauchboot mit 80 Personen an Bord ist in libyschen Gewässern entdeckt worden, wie die Küstenwache mitteilt. Weiter wurde zwischen Malta und Lampedusa ein Boot mit 250 Menschen aus Eritrea gesichtet. Das dritte Boot mit ebenfalls 80 Menschen an Bord wurde vor Sizilien lokalisiert. Sämtliche Boote wurden von der Küstenwache auf italienisches Gebiet gelotst.
Sie hören Rendezvous. So einig sind sich die Parteien kaum je wie hier. WKs sollen weiterhin 3 Wochen dauern. Dann die Genfer Gespräche über das iranische Atomprogramm. Wir fragen, wie eng der Spielraum für die Verhandlungen ist, und wir zeigen, auch gelagerte Atombomben sind brandgefährlich. Katastrophen konnten nur mit Glück verhindert werden, sagte Experte und warnt.
But there's no guarantee that that sort of good luck and good fortune will last.
Es gebe keine Garantie, dass dieses Glück anhält. Und der Shutdown wird für die normalen Leute in den USA jetzt schmerzlich, sagt die Unternehmerin in San Francisco.
The pain to the normal public is being felt now. So every day that puts more and more pressure on the powers that be to make this all go away and to get back to business again.
Und der Druck auf die Politiker steige, dass sie sich einigen, unsere Reportage. Ab 10 vor 1 blicken wir zurück auf die Rettung der UBS vor 5 Jahren und fragen, wo stehen wir heute? Welche Lehren haben die Banken gezogen oder eben nicht? Zuerst aber zu Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.007 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu 1.2374 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,65 Rappen. Das Wetter. Aus Westen ziehen immer mehr Regenwolken auf und in der Nacht beginnt es kräftig zu regnen. Morgen Mittwoch wird es vorübergehend sonnig, gegen Abend kommt dann aus Westen wieder neuer Regen auf. Es ist windig bei 15 Grad. Im Süden steigen die Temperaturen auf 20 Grad.
Nur noch 2 statt 3 Wochen in den WK. Da hätten wohl viele Soldaten nichts dagegen. Und das schlägt auch der Bundesrat vor, damit die Männer und Frauen weniger fehlen am Arbeitsplatz und damit die Armee Geld sparen kann. Jetzt zeigt sich aber, die Idee von kürzeren WKs fällt bei den großen Parteien durch. Und damit sind 2-wöchige WKs wahrscheinlich vom Tisch. Dominik Meyer.
2 Wochen WK statt wie heute 3 Wochen. Selten sind sich SP, SVP, CVP und FDP so einig.
Nein, es ist der falsche Ansatz.
Nein, das geht nicht.
Da sage ich nein.
Die FDP möchte bei 3 Wochen bleiben.
Die großen Parteien argumentieren alle gleich. In 2 Wochen könne die Armee ihre Soldaten nicht mehr vernünftig aus- und weiterbilden. Die Zeit für größere Übungen zum Beispiel würde fehlen. SVP-Sicherheitspolitiker Thomas Hurter sagt es so.
Wenn man heute schaut, wie lange es geht, bis ein WK einsatzbereit ist, dann verliert man relativ viel Zeit am Anfang und am Schluss verliert man auch relativ viel Zeit. Damit bleiben natürlich in diesen 2 Wochen nur noch wenige Arbeitstage und deshalb will man das nicht.
Der Bundesrat aber will es, den WK kürzen, um zu sparen, aber auch um die Wirtschaft zu entlasten. Junge Männer sollen nicht mehr Jahr für Jahr 3 Wochen am Arbeitsplatz fehlen. Auch der Arbeitgeberverband sieht es so und ist für einen kürzeren WK. Die Politiker aber beeindruckt das nicht. CVP-Nationalrat Jakob Büchler erinnert an den letzten Abstimmungssonntag und an das überdeutliche Resultat zugunsten der Wehrpflicht.
Wenn das Stimmvolk so klar zum Elitesystem Ja gesagt hat, muss sich auch die Wirtschaft auf dieses System einstellen.
Auch die einflussreiche Offiziersgesellschaft übrigens ist keine Anhängerin eines kürzeren WKs. Selbst die armeekritische SP mag den Soldaten keinen kürzeren Dienst gönnen.
Unseres Erachtens müsste man besser weniger Soldaten ausbilden, diese dafür dann aber genügend und nicht in verkürzten Ausbildungszeiten.
Sagt SP-Nationalrätin Evi Allemann. Bis übermorgen läuft die Frist des Bundesrates, in der er Meinungen sammelt zur nächsten Armeereform und damit auch zum kürzeren WK. Politisch ist aber jetzt schon klar, der 2-wöchige WK fällt durch. Gibt es Alternativen, lautet also die Frage. Einen WK weniger statt kürzere WKs schlägt SVP-Nationalrat Thomas Hurter vor.
Ich persönlich wäre natürlich dann eher bereit, eben hier einen WK zu streichen.
5 statt wie heute 6 WKs. Auch so könne die Armee Diensttage sparen. Auch FDP und CVP wären dafür zu haben. Die zweite Möglichkeit, man lässt alles wie heute und verzichtet damit aufs Sparen. Gut möglich, dass dies Verteidigungsminister Ueli Maurer gar nicht so ungelegen käme. Er lässt immer wieder durchblicken, dass er persönlich wenig hält vom Sparen bei der Armee. Mehrheitsfähig ist seine Position im Gesamtbundesrat, aber eher nicht. Abwarten also.
Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat am Vormittag ihren EU-Kollegen getroffen. Dabei sprach sie vor allem darüber, wie die Schweizer Banken künftig im Finanzmarkt der EU geschäften können. Denn die EU ist daran, den Zugang zu ihrem Finanzmarkt neu zu regeln. Und die Schweizer Banken befürchten das Schlimmste. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
MiFID II heißt die EU-Vorlage, die Schweizer Finanzdienstleister derzeit fürchten. Noch dieses Jahr will Brüssel sie unter Dach und Fach bringen. Sie sieht unter anderem neue Regeln vor für Banken aus Drittländern, also zum Beispiel aus der Schweiz. Die müssen neu eine Filiale in einem EU-Land auftun, wenn sie auf dem EU-Markt tätig sein wollen. Lange schien es, als ob sich die Schweiz dagegen grundsätzlich wehren wolle. Doch dafür ist es wohl längst zu spät. Denn Brüssel will die neuen Regeln noch dieses Jahr unter Dach und Fach bringen. Auch Wittmer-Schlumpf hat heute offenbar nicht mehr den Filialzwang als solchen zur Diskussion gestellt, sondern nur noch dessen Ausgestaltung.
Die Frage ist ja, welche Geschäfte müssen aus der Filiale herausgemacht werden und welche können aus dem Herkunftsstaat gemacht werden.
Konkret, reicht es, wenn eine Schweizer Bank einen Briefkasten in einem EU-Land einrichtet? Muss sie den Kunden in der EU-Filiale empfangen können, etwa beim Erstkontakt oder gar regelmäßig? Darf sie ihm in der Schweiz entwickelte Produkte verkaufen? Darf sie sein Geld aus der Schweiz verwalten? Die neue EU-Regelung ist in diesen Punkten noch vage und die Schweiz hätte gern Klarheit. Das habe sie dem zuständigen EU-Kommissar Barnier heute gesagt, so Wittmer-Schlumpf.
Herr Barnier hat aufgenommen und hat gesagt, dass man diese Fragen noch überprüfen wolle und diesen Fragen auch noch nachgehen und mit uns auf unserer technischen Ebene das diskutieren wolle.
Kurz, bescheidenes Ziel erreicht. Die Finanzministerin wurde angehört. Wahrscheinlich hat sie sogar sanft Druck gemacht. Sie habe auch darauf hingewiesen, so Wittmer-Schlumpf heute, dass die Schweiz mit der EU derzeit auch über die Erweiterung der sogenannten Zinsbesteuerungsrichtlinie diskutiere. Stichwort automatischer Austausch der Informationen über die Konten von EU-Bürgern bei Schweizer Banken.
Eine solche Erweiterung der Zinsbesteuerungsrichtlinie macht ja nur dann einen Sinn, wenn man offene Märkte hat, sonst brauchen wir die Richtlinie ja gar nicht als Drittstaat mit der EU.
Grob übersetzt, wir geben das Bankgeheimnis ganz auf, wenn ihr unseren Banken den Marktzugang nicht unnötig erschwert. Sehr stark ist diese Drohung angesichts des globalen Drucks auf das Bankgeheimnis aber nicht.
Große Hoffnungen liegen auf den Gesprächen, die heute in Genf beginnen. Erstmals nach Jahren könnten sich die USA und der Iran näher kommen. Beim ersten Treffen in New York ging es um den Grundsatz, dass man wieder miteinander verhandeln wolle. Und heute geht es in Genf um Substanzielles, um ganz Konkretes in diesem iranischen Atomprogramm, wenn der iranische Außenminister mit Catherine Ashton als Vertreterin der Iran-6er-Gruppe auf der anderen Seite zusammensitzt. Fredrik Steiger, welche sind die wichtigsten Fragen, über die verhandelt wird ab heute?
Aus iranischer Sicht ist die wichtigste Frage, dass die Sanktionen rasch gelockert oder möglichst ganz abgeschafft werden. Auf Seiten der internationalen Gemeinschaft ist das zentrale Anliegen, dass der Iran glaubhaft beweist, dass er nicht länger nach Atombomben strebt und auch konkrete Schritte dafür unternimmt. Das heißt zum einen volle Transparenz, also umfassende Kontrollen durch die UNO-Atombehörde, Verzicht auf die höhere Anreicherung von Iran, möglicherweise auch die Schließung von Anlagen, der Export von höher angereichertem Uran, das sich bereits in iranischem Besitz befindet. Und klar ist, all das muss Schritt für Schritt passieren. Also eine Lockerung der Sanktionen muss parallel passieren zu konkreten Zugeständnissen des Iran.
Also kann man denn sagen, dass es in Genf darum geht zu testen, wie ernst es der iranischen Regierung ist?
Zweifellos. Bisher hörte man ja in erster Linie neue Töne, freundlichere Worte, aber jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt müssen konkrete Kompromissangebote auf den Tisch. Und im Grunde geht es um die Frage, ist der Iran nicht nur bereit, darauf zu verzichten, fixfertige Atomwaffen zu bauen und zu besitzen, sondern auch darauf zu verzichten, die Fähigkeit, das zu tun, solche Bomben zu bauen. Also auch das ist eine zentrale Forderung. Das heißt, der Iran müsste auf ein zentrales politisches und militärisches Drohpotenzial verzichten. Und ob er darauf bereit ist, dazu bereit ist, das ist noch offen.
Zum Schluss ganz kurz, ein neues Abkommen wird es aber kaum geben nach diesen 2 Tagen Verhandlungen in Genf.
Ganz sicher nicht. In Genf besteht bestenfalls die Chance, dass man eine sogenannte Roadmap, die Iraner nennen das so, verabschiedet. Das heißt, man einigt sich auf ein Ziel und auf einen Weg zu diesem Ziel. Man lotet aus, wo Annäherungen möglich sind. Aber das wird dann noch weitere Verhandlungen bedingen, möglicherweise Monate, eventuell gar jahrelang.
Danke, Fredrik Steiger, für diese Informationen. Die Verhandlungen in Genf haben aus Sicht des Westens ein Ziel, den Iran daran zu hindern, eine Atombombe zu bauen. Was aber oft vergessen geht, Atombomben sind nicht nur enorm gefährlich, wenn sie eingesetzt werden, sondern auch, wenn sie gelagert werden. Der US-Autor Eric Schlosser beschreibt in seinem Buch «Command and Control», was nicht eingesetzte Atombomben anrichten können. Und er zeigt minutiös auf, dass die Menschheit schon mehrmals haarscharf an Katastrophen vorbeigeschrammt ist. Fredrik Steiger hat mit Eric Schlosser gesprochen.
Seit Jahren kommt die atomare Abrüstung kaum voran. Noch immer gibt es weltweit fast 20.000 nukleare Sprengköpfe, tausende davon in höchstem Alarmzustand. Sie stellen ein enormes Risiko dar. Deshalb macht jetzt das IKRK Druck, unterstützt von vielen Ländern, darunter der Schweiz. IKRK-Präsident Peter Maurer fordert nicht nur ein Verbot des Einsatzes von Atomwaffen, sondern deren vollständige Vernichtung.
A legally binding treaty to prohibit and eliminate such weapons is the only way forward.
Dieser Anti-Atomwaffen-Lobby liefern die Recherchen von Eric Schlosser die denkbar besten Argumente. Sein Buch «Command and Control», das soeben auch auf Deutsch erschienen ist, wurde im englischen Sprachraum sofort zum Bestseller. Es ist eine verstörende Lektüre. Die Financial Times nennt es das albtraumhafteste Buch seit Jahren. 3 Jahre lang recherchierte Schlosser in der streng geheimen Welt der Atomwaffen, ackerte tausende von Dokumenten durch, sprach mit hunderten von Direktbeteiligten, Bomberbesatzungen, Raketensoldaten, Atomwaffenentwicklern.
I spent time with people who had served in bomber crews and missile crews and worked as nuclear weapons designers.
Und kann nun beweisen, riskante Zwischenfälle gibt es nicht bloß vereinzelt, sondern hundertfach, tausendfach, immer und immer wieder.
The United States had 1200 of its nuclear weapons involved in significant.
Der Mensch ist fehlbar, die Technologie ist fehlbar. Bloß bei Atombomben verträgt es keine Fehler. Schon der kleinste führt zur Katastrophe. Eric Schlosser erzählt von himmelschreienden Fällen. Von 1968, als in einem der im Kalten Krieg rund um die Uhr kreisenden Bomber Feuer ausbrach, wegen einer Schaumstoffmatte, welche die Besatzung bequemlichkeitshalber mitgenommen hatte. Von einer Titan II, der größten je gebauten Atombombe, mehr als hundertfach so potent wie die Nagasaki-Bombe. Sie wurde durch einen im Silo herunterfallenden Stecker beschädigt. Durch ein Leck floss Gift aus, es kam zur Explosion, die Bombe flog aus dem Silo und explodierte in einem Graben, glücklicherweise ohne ihre atomare Fracht. In einem anderen Fall, 2007, wurden bei einem Transport 6 atomar bestückte Marschflugkörper 1,5 Tage lang einfach in einem Flugzeugrumpf vergessen. Der Pilot wusste gar nicht, welche Fracht er befördert hatte. Ein andermal lud bei einem Manöver ein Techniker das falsche Programmband, eines, das einen sowjetischen Direktangriff simulierte. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Manchmal war es Kompetenz, manchmal Heldentum von einfachen Soldaten, die das Schlimmste gerade noch verhinderten.
The book is full of stories of personal heroism and courage on the part of ordinary airmen.
Und sehr oft schieres Glück.
Good luck and good fortune.
Eric Schlosser zitiert den Chef des US-Atomprogramms, der in einer Anhörung im Senat einräumte, man könne nicht endgültig wissen, ob Hacker nicht einen Atomschlag auslösen könnten.
Senator, I don't know.
Sträflich ignoriere die politische Führung die Risiken.
Political decision makers in the United States right now are remarkably unaware.
Trotz allem sagt Eric Schlosser, die US-Arsenale seien die sichersten der Welt. Doch das beruhigt nicht, wenn wir schon derart viele Probleme haben. Wie steht es dann erst um die Nukleararsenale in Indien, Pakistan, Russland, Nordkorea? Klar machen Schlossers Ermittlungen jedenfalls, solange es Atomwaffen gibt, existiert die Menschheit ständig am Rand des Abgrunds.
Rund Rendezvous 10 vor 1. Sie zählen die Tage, sie kämpfen ums Überleben. Die US-Firmen, die mit staatlichen Sehenswürdigkeiten zu tun haben. Nach 2 Wochen, also seit alle nationalen Parks und Monumente in den USA geschlossen sind, geht es vielen Zulieferfirmen schlechter. Viele von ihnen geben sich aber nicht geschlagen, sondern lassen sich etwas einfallen. Wie zum Beispiel Alcatraz Cruises. Das Unternehmen führt Touristen mit ihren Schiffen ins ehemalige Gefängnis auf der Insel vor San Francisco. Priscilla Imboden berichtet von der Schiffsanlagestelle.
Yeah, I'm sorry about that, guys.
Die Frau hält sich wacker. Seit 2 Wochen erklärt sie unermüdlich, dass Alcatraz geschlossen ist. Auch heute fragen Touristen alle paar Minuten nach.
We are doing bay cruises that go around the island, but there's no docking on the actual island.
Oh,
yeah,
sucks.
Unfortunately. Yeah, sorry about that.
Immerhin hat sie ihren Job noch. Ohne Alcatraz geht es der Firma Alcatraz Cruises denkbar schlecht. Sie versucht mit Rundfahrten um die Gefängnisinsel den Schaden zu begrenzen und lockt mit Attraktionen. Mal fährt ein früherer Wärter mit, mal ein ehemaliger Häftling. Touristen betreten eine große weiße Fähre, die bald ablegt. Marketingchefin Denise Rasmussen schaut zu und macht sich Sorgen.
Everyone is on reduced hours. We've laid off about a third of our crew. So we are definitely feeling the pinch and hoping that it's over soon.
Wir alle arbeiten weniger. Einen Drittel unserer Bootscrew haben wir entlassen, vorübergehend aber ohne Lohn. Die Bootsrundfahrten machen den Verlust nicht wett. An einem normalen Tag hätte Alcatraz Cruises über 5'000 Billette verkauft. Seit der Regierungskrise sind es nur noch rund 1'000 pro Tag und das mit einem Rabatt. Andernorts beginnen US-Gliedstaaten einzuspringen. Utah hat alle Nationalparks wieder öffnen lassen und bezahlt die Rechnungen für das Personal. New York berappt den Betrieb für die Freiheitsstatue. Auch sie kann wieder besucht werden. So etwas sollte auch hier in Kalifornien möglich sein, findet Denise Rasmussen.
We are hoping that we'll be able to work with our Park Service partners for an early opening of Alcatraz, and we are talking to our state leaders.
Wir hoffen, dass wir mit dem Park Service zusammenarbeiten können, um Alcatraz früher wieder zu öffnen. Wir sprechen auch mit den Behörden. Aber bis jetzt hat Kalifornien dazu nicht Hand geboten. Also muss sie auf Washington hoffen.
The pain to the normal public is being felt now. So every day that puts more and more pressure on the powers that be to make this all go away and to get back to business again.
Die Krise ist für normale Menschen nun spürbar. Täglich erhöht sich der Druck auf jene an der Macht, sich zu einigen und die Regierungskrise zu beenden, sagt die Marketingchefin von Alcatraz Cruises. Derweil erklärt die Empfangsfrau nochmals einer Gruppe von Touristen, dass es heute nur eine Fahrt um die Insel Alcatraz gibt.
It is an Alcatraz-focused audio tour, so we hear some stuff about the island. It's $25.
Die Touristen schütteln den Kopf, wenden sich ab. Sie dreht sich um, geht ein paar Schritte und singt, wohl um sich bei Stimmung zu halten.
Es war die spektakulärste Finanztransaktion in der Schweizer Politik. 5 Jahre ist es her, seit Bund und Nationalbank die UBS retten mussten. Mit einem 60 Milliarden Franken schweren Hilfspaket haben sie verhindert, dass die UBS Konkurs ging. Einer, der dabei eine wichtige Rolle spielte, war Peter Siegenthaler, damals Chef der eidgenössischen Finanzverwaltung. Thomas Oberer hat jetzt mit Peter Siegenthaler darüber gesprochen, ob die Schweizer Grossbanken heute, 5 Jahre später, sicherer seien.
Peter Siegenthaler ist heute Rentner. Er hat zwar noch einige Verwaltungsrats- und Stiftungsmandate, aber aus den politischen Entscheidungsgremien hat er sich zurückgezogen. Schaut er zurück auf die Rettung der UBS, so hält er sie immer noch für richtig. Zwar sei man ein hohes Risiko eingegangen, aber es habe sich ausgezahlt.
Ich glaube, letztlich hat uns die Erfahrung recht gegeben. Wir mussten nie nachbessern. Die UBS konnte stabilisiert werden und damit ein riesiger Schaden von unserer Volkswirtschaft abgewehrt werden.
Peter Siegenthaler ist auch überzeugt, der Bundesrat habe damals die richtigen Lehren gezogen. Die Expertengruppe, die Siegenthaler präsidierte, hat neue Spielregeln für die Grossbanken ausgearbeitet. Mit dem Ziel, dass sie nie wieder vom Staat gerettet werden müssen. Die sogenannten Too-Big-to-Fail-Regeln. Diese beruhen auf zwei Pfeilern. Zum einen brauchen die Banken sehr viel mehr Eigenkapital und zum anderen soll es Notfallpläne geben, was im Krisenfall passiert. Das alles sei gut gewesen, sagt Siegenthaler. Er ist gleichzeitig aber skeptisch, ob dies ausreicht.
Wenn wir wirklich dieses Too-Big-to-Fail-Phänomen wegbringen wollen, und das müssen wir, weil es ist Gift für unser Wirtschaftssystem, dann müssen wir ehrgeiziger werden, insbesondere auch in der Ausstattung dieser Banken mit Eigenkapital.
Der frühere Chefbeamte favorisiert das sogenannte ungewichtete Eigenkapital, im Fachjargon Leverage Ratio genannt, also das Verhältnis von Eigenmitteln im Vergleich zur Bilanzsumme einer Bank. Darin könne man die Sicherheit einer Bank sehr viel besser messen als mit der von den Banken bevorzugten Eigenkapitalquote, die sich auf die eingegangenen Risiken abstützt und deshalb eher ungenau sei. Hier gäbe es noch Nachholbedarf.
Ich würde sicher heute in den Bereich gehen, irgendwo zwischen 5 und knapp 10%, was natürlich bedeuten würde, dass die beiden Grossbanken erheblich mehr Eigenmittel aufweisen müssten, als das heute der Fall ist.
Heute liegt die ungewichtete Eigenkapitalquote der beiden Schweizer Grossbanken um die 3%. Das sei viel zu wenig, meint Siegenthaler. Die Banken hätten noch einiges zu tun.
Die beiden Banken sind aus gewissen Geschäften ausgestiegen. Aber dass man jetzt sagen würde, diese Banken seien nicht mehr too big to fail, das glaube ich, das muss man ganz klar verneinen.
Vor allem sei eines immer noch unklar. Was passiert im Krisenfall mit einer Bank, die weltweit tätig ist? Wie kann eine Bank in den Konkurs geschickt werden, wenn länderübergreifend Politiker und Behörden ihre eigenen Interessen wahren wollen? Hier braucht es dringend mehr internationale Zusammenarbeit. Kommt dazu, stellt Siegenthaler fest, in gewissen Banken sei die alte Risikomentalität wieder zurückgekehrt und die Banken somit noch lange nicht sicher genug.
Die Risiken sind immer noch vorhanden, werden durch eine überreiche Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken natürlich etwas übertüncht. Aber wir sind eindeutig hier weder in der Schweiz noch weltweit am Ende dieses Prozesses.
Sagt Peter Siegenthaler, der die heute geltenden Spielregeln für Grossbanken entscheidend mitgeprägt hat. Aber eben das Thema Too Big to Fail ist noch nicht erledigt und deshalb diskutiert das Parlament zurzeit, ob das risikoreiche Investmentbanking der Banken eingeschränkt werden soll. Auch die Frage, wie viel Eigenkapital die Banken haben müssen, bleibt heiß umstritten. Oliver Washington.
Corrado Bardini ist SP-Nationalrat und Gewerkschafter. Er ist zufrieden. In den letzten Wochen sei einiges passiert.
Man kann durchaus sagen, dass neue Mehrheiten sich rund um die Regulierung des Finanzplatzes gebildet haben.
Nach der legendären Pressekonferenz im Jahr 2009 von SVP-Übervater Christoph Blocher, SP-Präsident Christian Löverer und Swatch-Gründer Nicolas Hayek und der gemeinsamen Forderung, das Problem der Grossbanken zu lösen, haben sich die beiden Polparteien nun endlich auf Massnahmen geeinigt. In Anlehnung an neue Regeln in den USA wollen sie den Banken den Eigenhandel verbieten und so das risikoreiche Investmentbanking bändigen, erklärt SVP-Nationalrat Thomas Aschi.
Im Eigenhandel spekuliert die Bank mit Kundenvermögen. Grundsätzlich kann das gut ausgehen, aber es kann auch vorkommen, dass die Bank sehr hohe Verluste einfährt. Dann würde sie zuerst mit ihrem Eigenkapital haften. Reicht das nicht aus? Müsste eben bei einer ganz großen Bank der Steuerzahler einzahlen. Und davor möchten wir den Steuerzahler schützen, dass er nicht für diese doch sehr großen Risiken einspringen muss.
Weiter wollen SVP und SP, gleich wie der frühere Chef der Finanzverwaltung, Peter Siegenthaler, die Banken zu mehr Eigenkapital zwingen. Sie sprechen von 6-10% ungewichtetem Eigenkapital. Die Banken sollen robuster werden. Gemeinsam machen sie Druck gegen den Willen von FDP und CVP. Corrado Bardini teilt aus.
FDP und CVP, die verharren immer noch in einer Schockstarre. Sie verharren immer noch in einer Situation des Immobilismus vis-à-vis der Bankenwelt. Sie lassen sich immer noch vom Finanzplatz dirigieren.
Bei den Kritisierten freilich tönt es anders. Diese mahnen zur Langsamkeit. Nun gehe es erstmal darum, die bereits beschlossenen Massnahmen umzusetzen. Von neuen Forderungen hält FDP-Nationalrat Rudi Noser überhaupt nichts. Wenn der Eigenhandel verboten würde, würden die Banken halt andere risikoreiche Geschäfte machen. Und zu den hohen Eigenkapitalquoten sagt Noser:
Wer im Moment solche Zahlen sagt, der belegt nur, dass er nichts verstanden hat. Es ist klar, dass eine Schweizer Bank eine höhere Eigenkapitaldecke haben soll als Banken aus Europa oder aus USA. Solange sie aber nicht kennen, was die anderen vorschreiben, können sie das in der Schweiz auch gar nicht definieren.
Zudem forderte er die SVP und SP-Turbos auf, endlich die Wahrheit zu akzeptieren. Man könne das Großbankenproblem gar nicht lösen. Stehe eine Großbank vor dem Abgrund, müsse immer der Staat helfen.
Wissen Sie, es ist eine absurde Diskussion. Wenn es eine Systemkrise gibt, dann ist der die Hoheit über das System hat, gefordert. Und das ist nicht die Bank, das ist der Staat.
Ob absurde Diskussion oder nicht, SVP und SP wollen das Investmentbanking einschränken. Der Nationalrat hat verschiedene Bankenbändigungsvorstöße unterstützt. Im Ständerat sind CVP und FDP stärker. Da dürfte der Widerstand grösser werden.
Oliver Washington. Wir bleiben thematisch bei den Banken und der UBS im Tagesgespräch. Bei Urst Sigrist ist schon der damalige oberste Aufseher über die Schweizer Banken. Doch zuerst werfen wir noch einen Blick auf das Neueste des Mittags. Bitte, Yvonne Lambricker.
Zwei statt drei Wochen WK. Die grossen Parteien lehnen diesen Vorschlag des Bundesrates einstimmig ab. Der Grund, zwei Wochen seien zu kurz für die Weiterbildung der Milizsoldaten. Und es fehle die Zeit für grössere Übungen. Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf hat in Luxemburg die wichtigen Punkte der Schweizer Banken dargelegt, in einem Gespräch mit EU-Binnenkommissar Michel Barnier. Thema war die Revision der entsprechenden EU-Richtlinien, wo die Schweizer Banken eine Benachteiligung gegenüber der Konkurrenz aus EU-Staaten befürchten. Iran und die internationale Gemeinschaft haben in Genf neue Verhandlungen aufgenommen über das umstrittene iranische Atomprogramm. Die Teilnehmer sprechen von einem guten Verhandlungsstart.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.